NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, schön, dass ihr bei unserem tierischen Ernährungspodcast wieder mit dabei seid. Die meisten von euch kennen mich schon, aber für neue Hörer stelle ich mich doch nochmal vor. Ich bin Dr. Julia Fritz und Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik. Und das richtige Futter für unsere bzw. für eure Tiere zu finden, das ist mein Herzensthema. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf unser heutiges Thema. Und zwar geht es diesmal um Futtermittelbeurteilung. Wie finde ich das richtige Futter für mein Tier? Der Markt ist riesig und Verpackungen werben mit Begriffen wie Premium, natürlich, artgerecht, getreidefrei und so weiter. Doch die Aussagen sagen oft wenig über die tatsächliche Qualität eines Futters aus. Als Laie sollte man sich daher nicht von Werbeslogans, Bildern von frischem Fleisch oder besonders schönen Verpackungen leiten lassen, sondern eben auch einen Blick auf die Deklaration werfen. Im Vorfeld muss man als Hunde- oder Katzenbesitzer natürlich auch den Bedarf seines Tieres kennen. Es wird heute ein Kesselbuntes, hat mir Fachjournalistin Manuela Bauer bereits im Vorfeld verraten. Hallo, liebe Manu. Ich bin gespannt.
Ja, liebe Julia, genau, ein Kesselbuntes, genauso vielfältig und bunt wie die Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe der zahllosen Hersteller sind, die es auf dem Markt gibt. Ja, aber was sind denn die wichtigsten Orientierungspunkte für Tierhalter, die jetzt nicht selber kochen oder sondern fertig Futter servieren?
Das ist ja echt oft so die Frage, ne? Was ist das perfekte Futter für meinen Hund? Und wie du schon gesagt hast, auch der Markt ist so groß, dass man irgendwie eine gewisse Strategie braucht, wie man sich durch diesen Dschungel durchhangelt. Und natürlich hat man auch einen unterschiedlichen Blick. Ich sicherlich als Ernährungstierärztin achte nochmal auf was anderes, vielleicht wie der Hundehalter. Ich achte zum Beispiel jetzt vielleicht nicht auf den Preis, aber dafür will ich wissen, ob das Futter bedarfsgerecht ist. Und das wäre jetzt zum Beispiel mein erstes, wichtigstes Kriterium, woran man sich orientieren sollte, nämlich ob das Futter seiner Wahl ein Alleinfutter oder Ergänzungsfutter ist. Das ist tatsächlich ein festgelegter Begriff, der auch deklariert werden muss und der eben dem Halter oder dem Kunden sozusagen, dem Verbraucher also auch mitteilt, was hat mein Futter für einen Zweck. Also Alleinfutter bedeutet, dass es den gesamten täglichen Nährstoffbedarf des Tieres deckt. Also wenn das Tier das nur essen würde das ganze Leben lang, wäre es ausreichend versorgt, darf also kein Mangel passieren, darf auch keine Überversorgung passieren. Und bei einem Ergänzungsfutter ist es so, wie der Name schon sagt, dass das eben in Ergänzung mit anderen Futtermitteln dann kombiniert den Bedarf deckt. Also das ist nie etwas, was komplett ausreicht. Und das finden wir vor allem im Dosenfutterbereich. Bei Katzen noch mehr wie bei Hunden, dass du da öfters auch mal Ergänzungsfutter findest. Oder doch bei Hunden auch so Fleischdosen beispielsweise. Ja?
Reinfleisch.
Reinfleischdosen zum Beispiel. Oder auch manchmal so Zutaten jetzt fürs Barfen. Oder es gibt manchmal auch so diese Futterwürste, sage ich jetzt mal, die auch häufig nur Ergänzungsfuttermittel sind. Da wurde auch sehr viel Schindluder mit betrieben. Viele, viele Jahre. Es war auch immer bei Stiftung Warentestern zu erkennen, dass solche Futter dann auch, wenn sie nicht alle Nährstoffe enthalten, trotzdem als Alleinfutter deklariert sind, tatsächlich auch durchgefallen sind. Also das ist etwas, was ein Riesenthema ist für mich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das die Hörer so auf dem Schirm haben. Es wird besser. Ja, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder was beobachte ich das jetzt. Es wird auf jeden Fall besser, dass da die Deklarationen häufiger stimmen, beziehungsweise man sieht häufiger, dass Ergänzungsfutter auch wirklich als solche deklariert sind. Weil es ist nicht so, dass du jetzt, also du hast eine Verpflichtung als Hersteller, was du für Angaben machen musst. Aber das überprüft jetzt in dem Sinne keiner, ob die inhaltlich korrekt sind. Also ich kann letztlich draufschreiben, was ich will. Formell wird dann geprüft, sind die, 10 Angaben alle enthalten, vorhanden, aber nicht, ob jetzt das wirklich ein Alleinfutter sein kann. Und da kann man tatsächlich selber das relativ gut rausfinden. Das ist jetzt so der erste heiße Tipp am Anfang. weil es so ist, dass du hast ja verschiedene Zutaten, die du verwendest für dein Futter, ob es jetzt trocken ist, kaltgepresst, nass, was weiß ich, ja, gefroren, wie auch immer.
Sind wir jetzt bei Alleinfutter?
Wir sind bei Alleinfutter, okay. Genau. Also du hast ja erstmal für dein Futter nimmst du ja Zutaten. So. Und wenn du ein Alleinfutter machen möchtest, was natürlich sinnvoll ist, weil der Verbraucher dann weiß, super, damit alles, hat mein alles Tier drin. Alles, ja, mhm. Weil der Hund oder die Katze ist ja anders wie der Mensch. Und ich behaupte mal, dass auch vielleicht nicht jeder Mensch weiß, was er alles so braucht an Nährstoffen und in welchen Mengen und wo die drin sind und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich so ein Care-Los-Paket, hätte ich, oder Sorglos-Paket, nicht Care, ein Care-Paket für Sorglos. So. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn du deine Zutaten sinnvoll kombinierst, zum einen. Und sie dann aber auch noch mit bestimmten Nährstoffen ergänzt, weil du die gesamte Palette in ausreichenden Mengen nicht nur mit den Zutaten, also wie Fleisch oder Gemüse oder sowas, decken wirst können. Das heißt, du brauchst auch bestimmte Nährstoffe, die du zusetzen musst.
Vitamine, richtig. Mineralien.
Richtig, genau. Also Spurenelemente und Vitamine in erster Linie. Manchmal sind es auch Aminosäuren. Wir steigen jetzt schon sehr hoch ein, aber das ist wirklich kernwichtig. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du es nicht mit einem Alleinfutter zu tun hast, auch wenn es draufsteht.
Auch wenn es draufsteht?
Auch wenn es draufsteht, genau.
Und es bleibt tricky, ich habe es geahnt.
Ja, ja, also gut, da sind wir jetzt, ja, aber das ist tatsächlich recht wichtig, dass man da so ein bisschen wie so eine Plausibilitätskontrolle macht. Ja, habe ich mir ein Futter ausgesucht, wo drauf steht Alleinfuttermittel? Super, dann gucke ich aber auch, habe ich irgendwelche Zusatzstoffe drin? Manchmal sind es nur drei. Jod, Vitamin D zum Beispiel oder Mangan ist bei vielen Fleischdosen so die klassische Dreierkombination. Weil du jetzt auch, wenn du eine reine Fleischdose hast, da ist kein Jod drin, ja. Hast du einfach nicht in den Mengen, die das Tier das braucht.
Nein, also aber wenn solche Zusätze draufstehen, ja, kann ich mich schon mal auf der sichereren Seite. Das ist schon mal besser.
Ja. Okay. Ja, ja, das okay, auf jeden okay. Fall. Und da gab es halt total, gab es wie so ein Trend, hätte ich schon fast gesagt, wo auch so Futtermittel auf den Markt gekommen sind oder auch so, dass alles so ein bisschen auch in so diesen menschlichen Bereich, Lebensmittel, also so wo auch so mit den Emotionen, wo diese ganzen Futter aufgeploppt sind, so vor 10, 15 Jahren, die viel damit so gespielt haben, dass Zusatzstoffe böse sind, wir keine Zusatzstoffe verwenden, weil das ist ja nur Chemie. Und da sind viele Leute drauf abgefahren. Das heißt, es hat sich natürlich dann auch irgendwie offensichtlich auch gut verkauft, war aber im Endeffekt eine Täuschung, wenn du so willst, weil es eben kein Alleinfutter ist. Wohlgemerkt, es geht um die Kombination. Ich sage, mein Futter ist ein Alleinfutter, setze aber gar nichts hinzu. Das geht sich so gut wie nie aus. Ja? Also bei Jod ist es natürlich so, wenn Jod kann ein Zusatzstoff sein, das ist meistens Kaliumjodid, sowas Ähnliches haben wir auch in unserem Speisesalz, also auch definitiv was Ungefährliches, wobei der Begriff Zusatzstoff ja auch nicht wirklich positiv behaftet ist. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, und es kommt vielleicht auch zu Verwechslungen zwischen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen und solchen Begriffen.
Also es gibt tatsächlich auch mehrere Kategorien, 5 Kategorien der Zusatzstoffe und diese Vitamine und Spurenelemente gehören zu den ernährungsphysiologischen. Das heißt, die dienen dazu, dass der Nährstoffbedarf gedeckt wird. Das haben wir ja im Humanbereich jetzt nicht in dem Ausmaß, ja, dass wir, also es gibt zwar auch schon so eine Flüssignahrung für Menschen, wo alles drin ist, da hast du dann auch die entsprechende Palette, aber bei den Tieren, beim Tierfutter ist das gang und gäbe. Und wie gesagt, Jod kannst du jetzt zum Beispiel als Zusatzstoff deinem Futter hinzufügen, wenn du ein Alleinfutter haben möchtest. Du könntest aber auch eine natürliche Jodquelle verwenden, wie Seealgenmehl. Und das Seealgenmehl wäre dann in der Zutatenliste.
Und nicht Zusatzstoffe.
Und nicht mehr Zusatzstoffe. Du weißt dann allerdings nicht, wie viel Seealgenmehl da drin ist. Manchmal hat man auch beides, Seealgenmehl plus noch Jod ergänzt, wo ich mich dann auch immer frage, ist das jetzt, passt das dann so in der Menge? Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig jetzt als Tierärztin, weil ich natürlich für meine Patienten den Bedarf gut einschätzen möchte. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, welche Mengen drin sind. Das heißt, bei so einer Kombination müsste ich dann den Hersteller fragen, ob es eine Analyse gibt, Analysedaten, wo dann der Gesamtjodgehalt drin ist. Da weichen wir aber jetzt schon in meine Beurteilung ab. Also es geht ja heute erstmal primär darum, wie kann ich jetzt als Tierbesitzer eigentlich herausfinden bei dem ganzen Markt, was es gibt, ob das für mein Tier passend ist. Und es wird sehr viel mit Emotionen, logischerweise, ihr ganzes Marketing funktioniert so in allen Bereichen. Ja? Also es ist ja auch keine, ist ganz normal, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Aber man sollte trotzdem eben als Tierbesitzer auch ein bisschen aufpassen, auch dass wir vielleicht nicht vom Weg abkommen, dass wir vielleicht auch Dinge, die jetzt uns wichtig sind, dann da auf das Tier übertragen sozusagen, obwohl die für das Tier gar keinen Mehrwert bieten, ja, wie beispielsweise getreidefrei oder sowas. Genau.
Ich habe mal gelesen, also so seriöse Hersteller, die geben auch Auskunft drüber, ob ihr Futter nach anerkannten Standards, wie heißen die denn, FEDI?
FEDIAF meinst du?
FEDIAF, genau.
Genau.
Oder
AFCO? Okay, FEDIAF ist der Europäische Dachverband der Heimtierfutterindustrie und die geben sozusagen Empfehlungen raus, auch meistens jährlich, für Hersteller, wo unter anderem auch drin steht, welche Nährstoffgehalte dein Futter haben muss für Hund und Katze, damit es bedarfsdeckend ist. Und AFCO ist halt quasi das Pendant für Amerika. Das
okay. Ist die amerikanische. Aber es ist ja letztendlich so, also ich sehe das so ein bisschen jetzt bei meiner Pflegehündin Milka.
Ja.
Also letztendlich ist es ja auch die Verträglichkeit, das ist ja alles individuell.
Ja, genau.
Auch wenn das jetzt super top ist mit Spuren, Elementen und Vitaminen.
Ja.
Das heißt trotzdem nicht, dass sie es verträgt, weil sie zum Beispiel bestimmte Fleischsorten.
Zutaten dann.
Ja, oder es verträgt sie einfach nicht. Ja. Jetzt ist sie wieder auf Schonkost momentan, weil sie einfach,
Ja gut, die Milka ist ja auch eine ältere Dame, muss man dazu sagen.
Empfindliches Mäglein.
Ja, oder auch vielleicht normal im Alter. aber wir haben ja jetzt, wir haben jetzt einfach mal auf die Deklaration geguckt, erstmal auf die Stimmigkeit. Passt der Zweck zu dem Rest, was das Futter hergibt? Das sagt über den ganzen Rest tatsächlich noch nichts aus, denn da kommen jetzt die Zutaten ins Spiel. So. Und vielleicht hat die Milka ein Futter gehabt oder zwischendurch bekommen, wo vielleicht mehr Innereien oder schwerer verdauliche tierische Zutaten drin sind und das dann vielleicht zu Blähungen oder sowas führt, was jetzt für einen älteren Hund gar nicht so ungewöhnlich wäre. Ja, also das heißt, du kannst natürlich, du musst halt schon die gesamte Deklaration dir anschauen und natürlich auch die Zutatenliste, ja, was ist da jetzt überhaupt drin, soweit du es beurteilen kannst, weil da ist relativ viel Spielraum gegeben. Manche deklarieren offen, ja, das heißt, es ist die Einzeldeklaration, also da steht dann Rindfleisch, Rinderleber, was weiß ich, Karotten, Erbsen, Knochenmehl oder so. Und es gibt manche, die verwenden die geschlossene Deklaration, die Gruppendeklaration. Das heißt, da werden verschiedene Zutaten wie jetzt Leber, Fleisch, Innereien in einen Begriff zusammengefasst. Das sind dann die Fleisch- und tierischen Nebenerzeugnisse.
Ach, das sind die.
Ja. Und da weiß
übrigens,
dann keiner, was
übrigens,
es ist.
Ja? Also wer da tiefer in die Materie einsteigen will, die Bibel. Podcast-Deklaration 1 und Teil 2.
Ja, unser das ist der einzige Zweiteiler, den wir gemacht haben bis jetzt.
Weil es so umfangreich ist.
Ja, ist wirklich sehr umfangreich. Ich muss aufpassen, dass ich heute nicht die Geschichte neu erzähle. Aber nichtsdestotrotz, ja, da musst du halt auch drauf gucken. Und weil wir ja drüber reden, wie beurteile ich ein gutes Futter? Nur weil ein Hersteller die Gruppendeklaration verwendet, also nicht alle einzelnen Zutaten, heißt es nicht automatisch, dass das Futter schlecht ist. Natürlich möchte ich als Halter gerne genauer wissen, was
möglichst
drin ist.
Möglichst transparent,
ja. Du hast auch die Möglichkeit, beim Hersteller nachzufragen. Aber gerade bei diesem Thema findest du auch im Internet total irre Aussagen, auch bei Katzenfutter habe ich schon gesehen, so Ampeln, ja, wo quasi diese Art der Deklaration das entscheidende Qualitätsmerkmal ist dafür, dass das Futter gut oder schlecht ist. Und das sagt halt einfach gar nichts aus. Es ist einfach eine Entscheidung, wie will ich es deklarieren. Beides ist, mischen darfst du nicht, machst entweder oder. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Futter hast in 8 Sprachen oder was weiß ich, eine Kaustange, ja, wo ja nicht wahnsinnig viel Platz auf dem Etikett ist, du musst trotzdem diese Pflichtangaben machen, dann ist es halt praktisch, wenn du einfach das quasi zusammenfasst. Ja.
Also für mich jetzt nochmal als Käufer, ich gucke, auf den Preis, tue ich.
Ja, natürlich.
Ja, also das sagt aber eben auch nichts aus. Ne? Also
nicht heißt unbedingt, nicht, nein.
Teuer ist gut, heißt es
nein,
nicht.
Nein, heißt es nicht.
Dann gucke ich mir die Deklaration an.
Das heißt auch nicht, billig ist
an.
Schlecht. Das geht beides. Nee,
Deklaration,
ne?
Dann eben Zutaten und so weiter.
Genau.
Wenn und dann kommt der Faktor individuell dazu, also von meinem Tier.
Genau, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, die Milka verträgt kein Geflügel, dann musst du natürlich ein Futter auswählen, wo kein Geflügel drin ist. Wenn du dann da nur steht, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, dann musst du dich halt erkundigen, ist da Geflügel dabei, ja oder nein, so beispielsweise. Mhm. Genau.
Also wie gesagt, das sind Qualitätsmerkmale.
Ja.
Und jetzt kommen wir nämlich schon zur ersten Frage, nämlich Qualität. So, die Kirsten schreibt uns, hier erstmal eine steile These. Ich dachte, wir steigen
Noch, also es passt doch zum steilen ein. zum
steilen Anfang. Eine steile These. Schade ich meiner Katze mit Supermarktfutter.
Oh, okay.
Da hast du mal auch was erzählt, das weiß ich noch. Ja. Oder bringe ich sie gar um? Wir wollten eigentlich gerne auf hochwertiges Futter umstellen. Voll- oder zumindest Teildeklaration. Coco 12 lehnt bisher alles ab, was kein Supermarktfutter ist. Auch nicht, wenn man nur einen halben Espresso-Löffel voll untermischt. Schlaues Tier, gell?
Ja.
Umstellung auf mehrere Mahlzeiten täglich ist problemlos.
Mhm.
Habe mein Büro zu Hause und kann kleine Portionen alle 2 bis 3 Stunden füttern. Ja. Mögen die ja eh lieber.
Ja,
das nimmt
super.
Coco auch gern an.
Mhm.
Sie frisst ausschließlich Pünktchen mit Hühnchen.
Mhm.
Alle tollen Sachen sind nämlich für den Müll.
Mhm. Also das, da ist jetzt schon die Wertung, ne, vom Besitzer.
Ja.
Die tollen Sachen für den Besitzer, von denen sie vermeintlich glaubt, sie sind gut. Und die Sachen aus dem Supermarkt, die günstig sind,
die mag sie.
Wo schon die Meinung gebildet ist, die müssen schlecht sein. Und wenn meine Katze die nicht mag, dann müssen da irgendwelche Suchtstoffe drin sein, weil sie ja das gute Futter nicht frisst, aber das billige schon.
Mhm.
Oder? Irgendwie sowas.
Ja, ja.
Okay.
Dazu haben wir Trockenfutter, das sie in der Nacht frisst. Die ist wie ich, die geht auch in den Kühlschrank.
Nein, du, da muss ich dich enttäuschen.
Was?
Katzen fressen von Natur aus nachts. Insofern ist das super, dass sie da Möglichkeiten hat. Ja. Mhm.
Da habe ich eigentlich immer noch sowas zum Aufpäppeln für meine Igel da.
Süß.
Ja. Genau. Und Leckerlis fürs Training und so weiter, weiter.
Mhm.
Die Marken nennen wir nicht.
Mhm.
Der Schleckpaste mag sie gar nicht.
Aha.
Sie hatte auch stumpfes Fell und Schuppen, als sie zu uns kam. Ist inzwischen besser geworden. Vom schlechten Supermarktfutter, sag ich mal. Die Frage nach hochwertigem Futter beschäftigt uns aber täglich.
Ach Gott, ja.
Ist Futter aus dem Supermarkt wirklich ein Problem, wenn eine Katze mit 12 Jahren einfach nicht bereit ist, sich umzugewöhnen und etwas anderes nicht möchte, Julia?
Nein. Nächste Frage. Aber es beschäftigt wirklich viele. Mir tut es ein bisschen im Herzen weh, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt hier ständig, täglich das ein Thema ist und man sich überlegt, schade ich meinem Tier? Das ist doch furchtbar. Ja? Und dann auch dieses, du wirst ja wahnsinnig. Gerade Katzen, wie man ja auch hier bestens am Beispiel sieht, wissen ganz genau, was sie fressen und was sie nicht fressen. Und es hat auch was mit Gewöhnung zu tun. Du kannst Katzen einfach nicht so leicht umstellen wie ein Hund. Und ich hatte auch so ein Modell zu Hause, die im Trockenfutterbereich das gefressen hat, wo ich mir gedacht habe, damals als Studentin, ja, oder was man halt so lernt, ne, oder wenn man, ja, egal. Und Nassfutter war sie auch, fand sie schon auch ganz gut, wenn da was aus dem Supermarkt dabei war, ja. Nicht ausschließlich, aber auch. Und tatsächlich erlebe ich das auch im Alltag, dass dieses schlechte Gewissen bei Supermarktfutter oft mitschwingt. Und manchmal erzähle ich die Geschichte meinen Tierbesitzern. Und dann kommt es nicht selten, dass sie sagen, ach wirklich, ach Gott.
Sie haben auch Futter aus dem Supermarkt. Jetzt bin ich aber erleichtert.
Ja, wirklich. Aber ist doch verrückt eigentlich, oder?
Ja.
Also gut, ja, okay. Also nein, damit schadest du der Coco auf keinen Fall.
Liebe Kirsten, kein schlechtes Gewissen.
Nein, und vor allem, sie füttert sie ja super. Die kann nachts füttern, die kriegt Leckerlis, die kriegt kleine Portionen. Also das ist ja katzengerecht, da geht es ja kaum. Also bitte mach dir nicht so viele Gedanken, dass du das falsche Futter auswählst, sondern freu dich ab jetzt jeden Tag, dass du deine Katze so katzenartgerecht fütterst, wie du ihr das Futter anbietest. Wenn das alle machen würden, das wäre super. Also bitte einen kleinen Mindset-Change in der im Narrative hier. Und die Supermarktfutter sind, ich meine, sieht man ja immer wieder auch, dass gerade die häufig ja bei Stiftung Warentest gut abschließen, weil sie eben, sind ja meistens auch riesige Hersteller, also ich kann es mal mit McDonald's oder so vergleichen, da erlaubst du dir jetzt auch vielleicht nicht irgendwie so Ausreißer, die halt auf diese ernährungsphysiologische Qualität, also auch auf diese ganze Bedarfsgerechtheit eben achten.
Mhm.
Ja? Und das ist da einfach gegeben.
Mhm.
So.
Da haben wir übrigens ein Video bei YouTube.
Ja, stimmt.
Ja, ne, muss teures Futter,
stimmt. Ja,
muss
ja, genau.
Gutes Futter teuer sein.
Ja, könnt ihr euch anschauen. Da erkläre ich ein bisschen, wie diese Tests ablaufen. Genau, gut, okay, ich will nicht schon wieder abschweifen.
Du hast gesagt, viele machen sich viele Gedanken. Also, also ich weiß, wie man sich ohnmächtig fühlt, wenn man in diesen Läden, in diesen Fachläden steht, zwischen diesen 2,5 Meter hohen Regalen. Und ich hoffe, du kannst unserer nächsten Hörerin auch weiterhelfen. Die heißt die mit der Bulldogge. Sie will wissen, ich würde gern endlich ein gutes Trockenfutter für meinen Conti finden, sonst wird er immer bekocht, aber für den Urlaub soll es etwas praktischer sein. worauf er nicht allergisch reagiert und gut verträgt, sprich auch nicht achtmal davon aufs Klo muss. Ja, wir können ja keine Markenempfehlungen geben. Ne?
Nee, das können wir nicht machen, aber man kann natürlich sich hier ranhangeln. Also achtmal aufs Klo gehen spricht halt dafür, dass, wenn sie das schon erlebt hat, dass das Futter keine besonders gute Verdaulichkeit hatte, weil je schlechter die Verdaulichkeit ist, desto häufiger
geht es wieder raus.
Genau, und desto mehr kommt wieder raus. Das hat was mit den Zutaten zu tun, das hat was mit der Verarbeitung zu tun. Kannst du nicht unbedingt am Etikett erkennen. Tatsächlich die Verdaulichkeit erkennst du nicht. Ja, das ist etwas, also ich kann das Futter anhand der Deklaration und der, wie es aussieht und so weiter beurteilen. Aber das Zweite ist immer die Beurteilung am Tier. Und dazu gehört, wie schmeckt es meinem Tier? Wie verträgt er es? Also er sollte ein schönes Fell haben und er sollte einen guten Output haben. Ob der jetzt 2 Haufen am Tag macht oder 3, würde ich jetzt sagen, kann man mal so stehen lassen. Aber 8 ist natürlich viel zu viel. Also ich muss am Ende des Tages eine Entscheidung treffen, welchen Hersteller ich nehmen möchte. Da kommt natürlich Marketing ganz groß zum Vorschein, ja, weil ich als Tierbesitzer ja die Kaufentscheidung treffe. Das heißt, das Marketing soll mich ansprechen, meine Emotionen. Und da ist jeder natürlich hat anders, ja, anders gestrickt, anders empfänglich, hat andere Vorlieben auch. Und der Markt ist ja so groß, dass er im Prinzip ja alles bedienen kann. Bio, nicht Bio und so weiter und so fort. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht pauschalisieren. Was ich immer schon drauf achte oder empfehle, darauf zu achten, ist, erscheint mir das alles seriös, ja, oder ist es sehr aufgebauscht so? Oder wenn du so ein Futter hast, wo dann steht, unser Futter enthält nicht das, 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 dann denke ich mir immer so, interessant, dass man damit wirbt, was ein Futter nicht hat, statt das, was es hat, ja.
Also ja, Negativwerbung ist auch Werbung.
Ja, genau, so ungefähr. Also es hilft natürlich schon, wenn man ein bisschen Kenntnisse hat, auch über was muss eigentlich draufstehen? Wie muss es draufstehen? Da verweise ich jetzt gerne nochmal auf den Zweiteiler. Aber gerade auch, was wir am Anfang hatten, ne? Alleinfutter plus Zusatzstoffliste muss dabei sein. Jetzt ist hier die Frage konkret nach einem Trockenfutter. Da haben wir diese Problematik nicht so häufig. Also was wir am Anfang hatten mit Ergänzungs- und Alleinfuttermittel. Das heißt, was spricht dich jetzt an? Und manchmal ist auch weniger mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist wohlgemerkt meine Sicht der Dinge. Ja, und ich habe ja im Alltag ganz anders damit zu tun, wie der Tierbesitzer, der sich das Futter kauft. Es ist echt schwieriger geworden, auch für mich, jetzt zu sagen, was ist denn jetzt das beste Futter? Weil es halt so viele Unterschiede gibt und nicht alle seriös sind und so weiter und so fort. Und in der Beratung mache ich es halt so, dass ich dann dem Besitzer sage, bitte nennen Sie mir 3 bis 5 verschiedene Hersteller, die Sie ansprechend finden. Und dann gehe ich das im Einzelfall durch. Und bewerte das nach meinen objektiven, das wäre ja schon hier völlig falsch, nach den objektiven Kriterien und dann natürlich auch die Zutatenliste, individuelle Sachen. Hier war ja auch die Frage mit allergisch reagiert. Es gibt jetzt per se keine Zutat, die eine allergische Reaktion von Haus aus auslöst.
Sie kocht ja normalerweise selber, das heißt, genau. Sie müsste ja wissen, vielleicht meint sie auch eher eine Unverträglichkeit?
Ja, vielleicht, ja. Also, ne, was ist jetzt die Frage? Ich meine, dass sie jetzt ein Trockenfutter im Urlaub wird zu einem höheren Kotabsatz führen, was aber jetzt auch 8-mal ist zu viel, aber mehr wie wenn sie den Hund kocht, wahrscheinlich das Doppelte, das wäre auf jeden Fall noch normal. Und man muss es tatsächlich, so blöd es jetzt klingt, ich finde, meine Antwort finde ich jetzt total unbefriedigend, aber man muss es dann ausprobieren.
Auch. Ja, und ich würde auch sagen, es ist ja sowieso keine Dauerlösung, es ist jetzt nur für den Urlaub 2-3 Wochen, schätze ich mal.
Ja, ja,
oder?
Ja,
also genau. Ausprobieren.
Ja. Aber wir können definitiv sagen, wenn hier der Hund 8-mal also aufs Klo geht, dann ist das nicht das richtige Futter. Also das sollte schon alles stimmig sein.
Sie kann es ja vorab testen mit kleinen
Päckchen. Würde ich immer empfehlen.
Kleine Päckchen.
Würde ich immer empfehlen, mache ich auch immer in der Beratung. Wenn ich sage, ihr wollt in Urlaub fahren, füttert vorher schon das Futter. Ihr wollt im Urlaub, ist auch stressig, ihr wollt im Urlaub diesen Stress nicht.
Nicht
ihr wollt
haben.
Euch erholen.
Nein.
Ja, genau.
Okay, bleiben wir beim Trockenfutter. Mhm. Es gibt nämlich auch so Soft-Trockenfutter, die nicht die Suppe, sondern Su-P ist auch auf der Suche.
Ja.
Was muss man denn bei Soft-Trockenfutter beachten?
Das ist halt so ein halbfeuchtes Futtermittel. Mhm. Also normalerweise hat ein Trockenfutter so unter 10%. Das sind wirklich ganz trockene Kroketten. Mhm. Und diese Soft-Sachen sind natürlich attraktiver, weil da mehr Feuchtigkeit drin ist. Also nicht pauschal attraktiver, aber viele Hunde mögen das gerne, weil es einfach auch schmackhaft ist. Und die müssen aber dann konserviert werden, tatsächlich, weil sonst würden sie anfangen zu schimmeln. Mhm. Oder wie meine Kollegin immer sagt, aus der Tüte tanzen, so, wenn das nicht irgendwie konserviert wird. Also, aber ansonsten gilt grundsätzlich das Gleiche.
Das ist ja auch Alleinfutter.
Genau, wie jetzt auch für herkömmliches Trockenfutter. Man, genau.
Ausprobieren.
Was man vielleicht noch beachten muss, gut, vielleicht schweife ich jetzt schon wieder ab, aber das Soft-Trockenfutter hat mehr Feuchte als ein normales Trockenfutter. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tüte Soft-Trockenfutter mit einer Tüte normalem Trockenfutter vergleiche, zum Beispiel bei den, das hatten wir noch nicht, die analytischen Bestandteile, also zum Beispiel der Eiweißgehalt, ja, das ist jetzt so typischerweise, was weiß ich, so um die 25%. Und ich vergleiche das mit einem Soft-Trockenfutter, dann steht da eine andere Zahl. Also ich kann das nicht 1:1 vergleichen, wenn ich einen anderen Feuchtegehalt habe.
Ich dachte, du sprichst jetzt von den Kalorien. Das hat weniger Kalorien, oder?
Wenn mehr Wasser drin ist, auf 100 Gramm.
Hat
ja,
weniger Kalorien, genau.
Auf 100 Gramm, aber du fütterst, genau, kannst dann mehr füttern. Genau.
Okay. Ja. Ja. Wir haben von den Zutaten gesprochen. Also ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwie bei meiner Oma gehört. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das noch. Was sind denn Grieben?
Ach so, ja, stimmt. Das sind im Prinzip, wenn du jetzt Fett gewinnst oder Fett auslässt, ja, aus Schweine, also Schweineschmalz oder Rinderteig oder so, also das Fett quasi vom Fleisch trennst, dann ist das, was übrig bleibt, sind Grieben. Also das ist Fleisch und Bindegewebe.
Ach, das sind die Grieben?
Das sind die
ohne
Grieben.
Fett?
Genau, ohne Fett. Und das wird dann, das wird auch typischerweise eingesetzt in Futtermitteln.
Da kommt nämlich jetzt gleich die Frage.
Okay.
Und zwar Maru Shiba Girl schreibt, ist ein Futter gut trotz Grieben als Zutat?
Ja.
Weil leider ist die Auswahl für meine Hündin echt klein, dass da das meiste Trockenfutter für kleine Hunde echt hochkalorisch ist, oft über 500 Kalorien, wenn man sich an die Fütterungsangabe halten würde.
Okay, also da fallen mir zwei Sachen ein. Also erstmal werden Grieben ganz häufig eingesetzt als eben Protein oder als Eiweißquelle. Steht aber nicht, heißt da nicht unbedingt Grieben. Also das kann dann auch Rinderprotein getrocknet sein, also der Begriff dafür. Oder Geflügelprotein getrocknet zum Beispiel. Das heißt, das erkennt man jetzt nicht sofort. Da ist schon ein bisschen tricky, diese ganzen Zutatenbegriffe. Mit den 500 Kalorien, was sie sagt, oder hochkalorisch, da können wir ja auch mal auf das auf unser anderes YouTube-Video verweisen, wo es um Futtermengen geht.
Ja,
da haben wir ja
Futterempfehlungen auf Verpackungen, immer
genau.
Wieder interessant.
Da sind wir beide ja eskaliert, wo wir Futter gekauft haben und diese ganzen Vergleiche und Angaben. Also an sich
Angaben wie Tag und Nacht verrate ich nur.
An sich hat Trockenfutter oder Futtermittel mit einem vergleichbaren Feuchtigkeitsgehalt auch einen ähnlichen Kaloriengehalt. Der einzige Unterschied ist der Fettgehalt dann. Ja, also wenn ihr da jetzt hier, wenn für den Hund, wenn es zu hochkalorisch ist, dann würde ich jetzt bei sowas tatsächlich auf den Fettgehalt achten, der auch bei den analytischen Bestandteilen zu finden ist. Und dann schauen, dass ich da mir eins aussuche, wo der Gehalt halt geringer ist. Die Fütterungsempfehlung wird entsprechend höher sein. Die muss ich dann natürlich individuell an den Bedarf meines Tieres anpassen.
Und generell ist der Tipp erstmal mit weniger anfangen.
Ja, genau.
Kommen wir vom Trockenfutter zum Nassfutter. Mhm. Der Alex schreibt, oder die Alex schreibt, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Hallo, ich hätte eine Frage zur nächsten Podcast-Folge. Mhm. Ich habe seit 2 Jahren eine 5 Jahre alte Hündin aus dem Auslandstierschutz und sie hatte von Anfang an immer wieder, beziehungsweise sehr häufig Durchfall. Mhm. Anfangs habe ich es auf den Stress geschoben, aber auch nach einigen Monaten hatte sie nach wie vor so einmal im Monat für 3 Tage Durchfall.
Kann ich da direkt was zu sagen, weil wir von Auslandshunden reden? Das ist nämlich recht typisch, dass die so Verdauungsprobleme haben. Also ich würde auch sagen, Großteil ist Stress, kommt immer darauf an, wo die herkommen und was die vorher kennengelernt haben. Also sind das Hunde, die ihr ganzes Leben lang frei und selbstbestimmt auf der Straße gelebt haben, vielleicht nicht in dem besten körperlichen Zustand, aber selbstbestimmt und die dann quasi hier mit Auto und Lärm und Leine und anderen zu tun haben. Das kann tatsächlich auch auf die Verdauung gehen. Und zum anderen ist es auch häufig so, dass die ja eher recht karge Kost oft gewohnt sind. Ja, dass die entweder zugefüttert werden oder sich ihr Futter selber irgendwie suchen oder auch vielleicht in Tierheimen oder so Futter kriegen, was jetzt auch nicht High-End ist. Ja.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil jetzt schreibt er nämlich schon, pass auf.
Okay.
Ich habe jetzt mit dem Futter herumprobiert und bin nun auf eine Marke gestoßen, weil hier quasi nur Huhn dabei ist und nicht 100 tolle Gemüse- und Getreidesorten und wieder dies und das und unverträglich und so weiter. Und das scheint jetzt das Richtige zu sein. Ah. Weil du hast doch gerade gesagt, möglichst karg, also möglichst einfach, sage ich jetzt mal.
Ja, einfach. Und, ne?
Und jetzt hat er, da ist eben nicht so viel dabei drumherum. Und jetzt hat sie ganz wenig Durchfall.
Mhm.
Jetzt komme ich zu meiner Frage.
Mhm.
Deklariert ist das Futter als Alleinfutter.
Okay.
Und es hat natürlich Zusätze, Mineralstoffe, Eierschalenpulver, Seealgen, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter, Vitamin D, Zink, Kupfer.
Aha.
Aber kann ein Futter ohne jegliches Gemüse oder Getreide wirklich ausgewogen sein?
Ja.
Ist es nicht zu fleischlastig?
Vielleicht. Macht aber nichts.
Soll ich noch was drunter mischen? Karotten, Reis, Kartoffeln?
Ja, warum nicht? Kann man, muss man nicht. Also die Verträglichkeit hier sind wir bei der Futterbeurteilung. Im Prinzip ist hier schon die Beurteilung, hat die schon stattgefunden. Das ist das Futter, was der Hund am besten verträgt. So, dann überlege ich mir, fehlt da irgendwas? Es ist ein Alleinfutter. Es gibt die entsprechenden Zusätze, wobei ich jetzt hier unterscheiden möchte, Mineralstoffe, Eierschalenpulver, Seealgen, das sind Zutaten. Und dann am Ende Vitamin D, Zink, Kupfer, das sind die Zusatzstoffe, von denen ich gesprochen habe. Und das ist auch schlüssig für mich als Tierärztin, denn ich weiß, die Seealgen liefern Jod. Ja? Das hat Fleisch sonst nicht, Vitamin D auch nicht. Zink und Kupfer bei Geflügel ist auch zu gering, sage ich jetzt mal, als es das bedarfsdeckend ist. Das heißt, das Wenige, was ich jetzt weiß, klingt für mich schon mal schlüssig. So, jetzt ist die Frage, ob Gemüse oder Getreide fehlt. Gemüse ist etwas, was wir mega wichtig finden, denn wenn du jeden Tag Gemüse isst, ernährst du dich ja mal pauschal gesund. Ja? Egal, wie viel Schokolade und Chips dann noch quasi.
Egal.
So, das heißt, das hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Was ist denn aber jetzt Gemüse im Endeffekt? Gemüse sind kalorienarme, ballaststoffreiche und in der Regel auch vitaminreiche Lebensmittel. So.
Aber ist auch gut für die Verdauung.
Ja, genau, weil es eben auch Ballaststoffe hat. So, wenn aber jetzt hier der Hund mit diesem Futter eine gute Verdauung hat, wäre es ausreichend. Wenn man trotzdem was zusätzlich machen möchte, würde ich auch Ballaststoffe dazugeben. Das muss aber kein Gemüse sein. Das mögen manche Hunde auch tatsächlich nicht. Manchmal auch, wenn sie es nicht kennen. Das können auch Flohsamenschalen sein, Butterzellulose oder sowas in der Art Kleie, ja. Und bei Getreide genau das Gleiche. Getreide ist im Endeffekt hauptsächlich ein Energielieferant. Das heißt, es liefert Power. Getreide hat den Vorteil noch oder so das Add-on, dass Getreide häufig auch Ballaststoffe enthält. Insofern, ich stehe ja auf, wie du weißt, vielleicht alle schon,
Haferflocken. Weil das wissen jetzt alle.
Das wissen alle, ja. Aber ich hab sogar mal irgendwann vor vielen Jahren in einem BARF-Forum die Empfehlung Haferflocken gesehen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hat sich's wirklich in alle Kreise
durchgesetzt. Aber jetzt pass auf, gerade weil du sagst, es sind gute Energielieferanten. Er schreibt auch, oder sie, entschuldige, sie nimmt auch eher schwierig zu.
Ach, guck.
Und so ganz ohne Kohlenhydrat habe ich das Gefühl, dass es zunehmend beziehungsweise Gewicht halten schwierig ist.
Ja.
Also er beantwortet sich ja eigentlich schon oder sie selbst.
Also ich würde jetzt hier tatsächlich konkret dazu raten, Haferflocken zu ergänzen. Das passt zum Thema Auslandshund. Haferflocken hast du Kalorien, es ist sehr gut verdaulich. Es verändert die restliche Zusammensetzung des Futters nicht in nennenswerter Weise, dass man sich Sorgen machen müsste, dass irgendwas verschoben ist. Es wird helfen, dass er zunimmt. Und Ballaststoffe sind auch drin. Es kann natürlich auch Reis sein, es könnten auch Nudeln sein, aber es stimmt schon, nur von Fleisch, also da musst du, oder müsstest halt mehr Fett, es müssen halt mehr Kalorien im Endeffekt werden. Und tatsächlich hilft es da eben auch, diese klassischen, einfachen Energielieferanten dann zu ergänzen.
Mhm.
Und es sollte sich auf die Verdauung nicht negativ auswirken. Mhm. Ja.
Also auch eine Frage zu Nassfutter, aber zu Katzenfutter hat die Jacqueline.
Mhm.
Und zwar bei Nassfutter für Katzen, worauf gilt es zu achten? Abgesehen vom Fleischanteil 60% aufwärts.
Ja.
und das ohne tierische und pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Zucker und so weiter.
Okay. Hatte ich schon die Ampel erwähnt? Die
ist das auf lange Zeit, gibt es sie schon bei Tierfutter? Ist es auf lange Zeit nicht eher ungesund, wenn beim Fleisch Herz an erster Stelle steht?
So, also, das ist
Stück für Stück.
Ja, genau, Stück für Stück. Das ist das klassische, ich sag mal, Katzenfutter-Thematik-Problem, was ich auch in der Praxis sehe. Also erstmal, seit wann ist die Katze ein Fleischfresser? Also Fleisch im Sinne von Muskelfleisch. Nein, die fressen ja ganze Mäuse, also Beute. Ja,
die Galle machen sie raus.
Ja, die machen sie raus. Aber wir haben so dieses Bild von nur Fleisch und Fleisch muss gut sein. Und das ist einfach Schmarrn. Ja? So, Katzenfutter, Nassfutter hat von Haus aus einen hohen Fleisch- und Innereienanteil. Ich sage jetzt mal als Ernährungstierärztin einen hohen Eiweißanteil, tierische Eiweißbestandteile. Und das ist das, worum es geht. Also es geht nicht um Fleisch versus Innereien. Herz ist jetzt tatsächlich, das Herz ist ein Muskel. Das Herz ist ein Muskel. Das ist wie Muskulatur gleichzusetzen, ist aber natürlich eine günstigere Quelle, weil wir jetzt nicht so viel Herz essen, also eigentlich super geeignet. Das heißt, das hat überhaupt keinen negativen Effekt.
Okay, ist nicht ungesund.
Nein, natürlich nicht. Und hier haben wir genau das, was ich ganz am Anfang schon irgendwie vorgegriffen habe, dieses mit den tierischen Nebenerzeugnissen. Und diese Ampel, das habe ich ja ironisch.
Und pflanzlich, schreibt sie.
Ja, gut, pflanzliche, das sind halt einfach, das sind wieder diese Gruppendeklarationen, wo unter tierische Nebenerzeugnisse Fleisch dazugehört, aber auch Innereien, alles Mögliche an Innereien, Fleischabschnitte und so weiter. Und das ist typisch für Nassfutter. Ganz typisch und klassisch und in Ordnung. Pflanzliche Nebenerzeugnisse, das kann dann Gemüse sein zum Beispiel. Oder das könnte auch, was weiß ich, eine Kleie sein oder keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht als Ballaststoff im Futter mit drin ist. Ja?
Auch nicht böse, aber der böse Zucker.
Der böse Zucker. So, der böse Zucker ist auch ein größeres Thema bei Katzenfutter als bei Hundefutter. Und das findest du bei diesen Pouches, also bei diesen frische Beuteln, häufiger. Und dieser Zucker dient der Farbgebung des Futters und auch der Geschmacksgebung ein Stück weit, weil das diesen Umami-Geschmack verstärkt. Das kennen wir aber auch aus unserer Küche. Ja, wenn du das.
Erklär nochmal, was Umami ist. Ist dieses
ja,
Yummy
Yummy.
Ja, diese
Würze, genau. Es ist Yummy Yummy, genau. Und das ist aber jetzt nicht wie so ein Lockstoff oder so zu versehen. Und es macht auch, wie gesagt, dient auch der Farbgebung. Weil wenn du Fleisch kochst, sieht das nicht braun aus, sondern es ist grau. Mhm. Jetzt mache ich als Katzenbesitzer eine Dose oder einen frische Beutel auf und dann ist es grau. Ne? Sieht nicht so schmackhaft aus. So. Außerdem muss man sagen, der Zucker ist sozusagen dann wie so ein technologischer Zutat zu sehen. Der muss nicht zwingend deklariert werden. Manche machen das aber. Und der Anteil, das steht immer ganz hinten in der Zutatenlistung, liegt bei maximal 1%. Und der Zucker wird auch im Rahmen des Erhitzungsprozesses sozusagen verbraucht und dient eben dieser Röstung, wenn du so ein bisschen willst. Ja? Und deswegen keine Angst vor Zucker. Ich finde das immer lustig. Alle Leute sagen, Zucker ist böse. Und ich denke mir immer, ich trinke auch Kaffee mit Zucker. Und letztens habe ich gesagt, einer muss ja irgendwie für den Zucker die Fahne hochhalten, weil das so pauschal verteufelt wird irgendwie. Aber ja, also auch im Katzenfutter dient das jetzt nicht irgendwie der Süßung oder so, weil interessanterweise können Katzen süß gar nicht schmecken. Ja, muss man jetzt auch wissen. Also es hat wirklich was damit zu tun, mehr von der Herstellung her, als dass man da jetzt irgendwie den Katzen irgendwas unterschieben möchte. Und Katzen kriegen jetzt in dem Sinne auch kein Karies, auch die Hunde nicht, die haben ganz andere Zähne, ganz anderen Zahnschmelz, keine Enzyme im Speichel und so weiter und so fort. Also da muss man sich tatsächlich keine Sorgen machen und genau.
Jetzt haben wir schon viel über Alleinfuttermittel gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir eine Frage zu Ergänzungsfutter. Mhm. Through Animal Eyes schreibt: Mich würde das Thema Dextrose interessieren. Die meisten Mineralfutter sind ja auf Dextrose-Basis, was viele Leute eben als negativ auffassen. Haben wir gerade auch schon leicht
beim
Zuckerthema. Mhm. Es nimmt ja wahrscheinlich den Stoff sehr gleichmäßig auf, sodass eine exakte Dosierung möglich ist. Wie ist es denn mit den Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel?
Okay, auch eine gute Frage. Also wir sind jetzt im Nahrungsergänzungsbereich. Also wir haben jetzt hier, weil Also ach so, wir sind jetzt bei den,
Alleinfuttermitteln und den Ergänzungsfuttermitteln.
Ja, also Ergänzungsfuttermittel können sowohl eine Fleischdose sein, aber auch ein Pülverchen, sage ich jetzt mal.
Und wir sind beim Pülverchen, meinst
jetzt,
du?
Das ist definitiv eine Pülverchenfrage, denn sie schreibt hier, schreibt ja auch die meisten Mineralfutter. Mineralfutter sind auch per Definition ein Ergänzungsfuttermittel. Unser Novo Mineral Sensitiv, das ist ein Mineralfutter, wo?
Dextrose.
Ja. Dextrose oder Glucose drin ist, genau. Und zwar ist es so, wenn du jetzt ein Mineralfutter konzipierst, dann hast du, sage ich jetzt mal, also, oder ich mache das jetzt, ich will bestimmte Nährstoffgehalte, bestimmte Konzentrationen haben. Und dann ist am Ende immer noch ein bisschen Platz übrig. Ja, also ich verwende meine Mineralstoffe und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja meistens noch ein bisschen Platz übrig. Und dann muss ich mir überlegen, was nehme ich jetzt noch, um meine Rezeptur auf 100% zu bringen.
Das ist jetzt aber kein Trägerstoff oder sowas?
Nicht unbedingt, nein. Okay. Also kannst du sicher auch als Trägerstoff verwenden, aber dass das jetzt gezielt der gleichmäßigen Verteilung dient, das kannst du mit anderen Zutaten auch erreichen. Also du kannst, wir haben auch Futter, da ist Bierhefe drin zum Beispiel, oder wir haben auch welche, wo Karottenmehl drin ist oder so. Also manche nehmen auch Kräuter zum Beispiel. Gut, Kräuter, wenn die nicht so fein vermahlen sind, das hat eher was damit zu tun.
Ist es denn, ich rate jetzt mal,
ja, gut, okay.
Ist es denn für einen besseren Geschmack vielleicht?
Nee, auch nicht, in dem Falle. Wobei Hunde das schon ganz gerne fressen. Aber das ist nicht der Hintergrund, jetzt zumindest nicht bei unserem, sondern der Hintergrund ist einfach, dass Dextrose absolut hypoallergen ist. Und das Sensitiv, was wir haben, ist auch für Allergiker gedacht, also auch für Eliminationsdiäten. Und du willst einfach, oder ich will einfach komplett ausschließen, dass irgendwas in meinem Mineralfutter ein allergenes Potenzial hat. Und das hat Dextrose oder Glucose einfach nicht.
Und hat es denn jetzt Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel?
Nein. Zumal wir auch da klar sagen müssen, die Menge, die du gibst. Ja, und das ist ja auch immer nur, also weiß ich nicht, der Hund kriegt dann, keine Ahnung, 6 Gramm am Tag. Und dann ist davon vielleicht ein 0,5 Gramm Dextrose, wenn überhaupt. Ja? Und auch Zucker wird teilweise auch als Konservierungsstoff bei so Kaustangen oder so eingesetzt. Also da sollte man nicht so sich zu viel Sorgen machen. Und gut, ich kann jetzt sagen, wenn es negative Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel hätte, dann würde ich sowas nicht verwenden. Aber das ist natürlich nicht der Schluss, den dann vielleicht auch viele machen. Also ich kriege ja auch manchmal E-Mails.
Feedback.
Ja, aber eher so, wie kann es sein, dass sie Zucker verwenden? Das ist doch schlecht. Und dann denke ich, naja, gut, aber ist egal. Nein, also in dem Fall hat das seine Daseinsberechtigung und da braucht man sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie was durcheinander bringt beim Zuckerstoffwechsel. Genau.
Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass es so viele Marketingbegriffe gibt, ne? So kaltgepresst und so weiter. Das klingt ja irgendwie toll. Die Miriam will dazu wissen. Ich habe jetzt öfter von sogenannten Advanced Glycation End Products gehört, die Entzündungsprozesse im Körper fördern sollen. Inwiefern ist es tatsächlich relevant für unsere Hunde und Katzen? Sollte man denn eher kaltgepresstes Trockenfutter wählen und beim Dosenfutter auf eine niedrige Gartemperatur achten?
Okay, nein. Das, okay, jetzt sind wir wieder bei der kurzen Beantwortung. Also, worum es hier geht, im Prinzip ist diese sogenannte Maillard-Reaktion. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von was gehört hast. Das
Nein.
ist eine Reaktion, die stattfindet, wenn du quasi bestimmte Zucker mit bestimmten Eiweißen erhitzt. Also da gehen dann Verbindungen ein, ist im Endeffekt tatsächlich das, was auch den Geschmack ausmacht. Also wenn du jetzt ein Steak anbrätst und es braun wird, dann ist es eine Maillard-Reaktion, die unter Temperatur entsteht.
Ist auch so. Schmackhafter.
Ist auch schmackhafter, genau. Wir kennen natürlich auch das Thema, weiß ich, zum Beispiel gerade beim Grillen, ja, dass das dann irgendwie zu viele Produkte sind oder dass das dann krebserregend ist. Also das ist schon so grundsätzlich Thema und daher wahrscheinlich, es dauert ja immer, irgendwann landet es dann auch im Bereich des Tierfutters, wo man dann mit den gleichen Themen konfrontiert ist. Man muss aber jetzt klar sagen,
dieses Kalkgepresst, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das hat aber nichts mit dem Kalkgepresst vom Olivenöl zu tun.
Nee, null. Das wollte ich auch tatsächlich gerade erklären. Also spielt so ein bisschen darauf an, dass wir dann das Gefühl haben, kaltgepresst ist besser, weil wir es halt so sehr kennen vom Olivenöl, hat aber jetzt beim Trockenfutter ist eigentlich eher das Gegenteil, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, das eine ist gut, das andere ist schlecht, ist einfach ein anderes Herstellungsverfahren. Und das klassische Extrusionsverfahren, da tust du ja deine Zutaten unter hohem Druck in sehr kurzer Zeit erhitzen und damit erreichst du diesen Stärkeaufschluss, den du brauchst, damit das verdaubar ist auch für den Hund. Und bei dem Kaltpressverfahren sparst du dir diesen Schritt sozusagen. Das heißt, da werden die Zutaten unter hohem Druck zusammengepresst. Und Druck und Reibung, da entstehen auch Temperaturen, aber es ist eben nicht das gleiche Verfahren. Jetzt ist es aber so, dass, was verwenden wir für Zutaten? Ja, also wir haben natürlich auch tierische Zutaten. Und wenn die nicht erhitzt worden sind irgendwann mal oder auch die Stärkelieferanten in einem kaltgepressten Futtermittel müssen auch aufgeschlossen werden.
Also vorbereitet sozusagen.
Genau, die sind dann vorbereitet schon durch Hitze aufgeschlossen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn du jetzt sagst, ah, dann nehme ich lieber das, weil ich da weniger von diesen Produkten habe. Und es ist, wie gesagt, es ist etwas, was täglich bei uns auch in der Küche stattfindet.
Und beim Dosenfutter muss es ja sein, wegen der Sterilisation, glaube ich. Ne?
Ja, natürlich.
Muss ja erhitzt werden.
Ja, genau. Du brauchst die Sterilisation, damit du die Haltbarkeit hast und damit es auch eben nicht vergammelt oder dir entgegenläuft. Und im Prinzip ist es, also du kannst ein Futter, also um diese Sterilisation erreichen, kurz hoch erhitzen oder lange bei niedriger Temperatur. Also es ist eine Formel, die mit Druck, Zeit und Temperatur zusammenspielt. Also sind die Variablen, wo auch der Hersteller eine Rolle hat, einen Einfluss drauf hat.
Und ist vielleicht auch ein Kostenfaktor.
Es ist natürlich ein Kostenfaktor, weil Energiekosten, dann kannst du vielleicht auch an die Umwelt denken, ja. Und klassischerweise hat man jetzt bei Dosenfutter, machst du meistens so 20 Minuten, um auf die 130 Grad Kerntemperatur zu kommen und dann wird es wieder runtergekühlt. Und wenn du jetzt so Gläschen hast, also so Futter in Gläsern, da habe ich auch mal einen kennengelernt, ich glaube, die haben das 5 Stunden lang sogar, also auf jeden Fall wirklich mehrere Stunden.
Kleingeköchelt.
Genau, aber halt entsprechend lange, um auch auf diesen bestimmten Wert sozusagen zu kommen, den du messen kannst, überprüfen kannst, wo du dann weißt, okay, jetzt ist mein Futter sterilisiert. Also das heißt, das ist so ein bisschen
eine Milchmädchenrechnung. Ist auch so ein bisschen so ein Werbeslogan
irgendwie. Ja, vielleicht kommt es jetzt mehr, weil klar, wenn ich jetzt ein Hersteller bin mit einem anderen Herstellungsverfahren, ja, und wir gehen ja auch immer so ein bisschen mehr in diesen Bereich, ich habe jetzt einen Fertigfutter für Hunde, aber das ist eigentlich wie gekocht, ja, also gibt es ja jetzt auch so neuere Sachen, dann ist es, ja, also jetzt nachvollziehbar, dass man da natürlich drüber spricht, ja.
Wenn es noch ein Einwegglas ist.
Ja, also wie gesagt, es hat schon seine Daseinsberechtigung. Mhm. Grundsätzlich, du kannst es auch messen. Es gibt auch eine Studie dazu, die haben sich das mal angeschaut. Aber auch da musst du wirklich hinter die Kulissen schauen, welche Temperaturen wurden verwendet. Entspricht das überhaupt dem gängigen Herstellungsverfahren? Weil wenn dann rauskommt, ja, beim Dosenfutter hatten wir die meisten Produkte, aber die Temperatur, die in der Studie verwendet wurde, ist deutlich höher als das, was du vielleicht üblicherweise hast, dann ist das ja auch ein bisschen, ja. Also alles richtig, aber vielleicht nicht die entspricht nicht dem Praxisalltag. Also einfach ein bisschen, ja, wir hatten es ganz eingangs ja gesagt, ne, mit dem Verleiten lassen und so weiter. Und ich sage auch immer, also ich finde neue Sachen toll und neue Ideen und Ansätze und so. Nichtsdestotrotz haben wir viele Jahre sehr bewährte Herstellungsverfahren und die werden nicht von heute auf morgen schlecht und in der Regel verfeinern die sich auch. Also so dieses.
Die klingen halt wieder schicker.
Ja, ne, also ja, aber es gibt auch Sachen, die sich einfach bewährt haben und deswegen auch einfach nach wie vor da sind.
Ja, dann schauen wir mal weiter. Also die Tierhalter, die haben generell Probleme, nicht nur ich, mit den Deklarationen. Mhm. Ich gebe nochmal den Tipp, Deklaration Teil 1 und 2 vom Podcast. Ja. Die Nadja, die schwebt auch in den unendlichen Deklarationswelten. Sie schreibt, wie liest man denn die Angaben zu den analytischen Bestandteilen, wenn es ein softes Trockenfutter ist und der Fettgehalt angegeben ist? Mhm. Ist das dann das Rohfett?
Ja.
Kann man das gleichsetzen oder sind es 2 verschiedene Werte?
Das ist das Gleiche.
Der Hintergrund ist, mein Hund Freddy verträgt zu fettiges Futter nicht.
Okay, ist das Gleiche. Das ist nur eine alternative, erlaubte Bezeichnung. Also du darfst entweder Rohfett schreiben oder Fettgehalt. Bei Rohprotein gibt es sowas auch. Da darfst du entweder Rohprotein oder Protein alternativ schreiben. Das ist einfach nur ein anderes Wording, was erlaubt ist. Sie hat ja Softfutter. Hatten wir ja vorhin schon mit einem anderen
Trockenfutter,
genau, mit einem anderen Feuchtegehalt wie beim klassischen Trockenfutter. Das heißt, ich kann, wenn das jetzt, keine Ahnung, 15% Fett haben, nicht mit einem klassischen Trockenfutter mit 15% Fett vergleichen, weil die sich eben im Feuchtegehalt unterscheiden.
Also wäre meine Frage natürlich, darf das softe Trockenfutter mehr Fettgehalt haben?
Ja, theoretisch schon. Also wenn du jetzt den Fettgehalt in dem Soft-Trockenfutter auf die Trockensubstanz umrechnest, also damit du wirklich einen Vergleich hast, dann wäre das bei einem Soft-Trockenfutter höher. Also wenn jetzt beispielsweise, 17% Fett hast und diese Halbfeuchten haben meistens so 18% Wasseranteil und du rechnest das per Dreisatz auf die Trockensubstanz um, dann hättest du so um 20-21% Fett, also etwas mehr als deklariert ist. Und wenn du jetzt ein klassisches Trockenfutter nimmst, was weiß ich, 9% Feuchte hat und rechnest das mit dem Dreisatz um, dann werden aus den 17% deklariert so um die 18 oder 19, also ein bisschen mehr. Das heißt, du siehst da schon den Unterschied, einfach dadurch, dass die beiden nicht vergleichbare Feuchtigkeitsgehalte haben. Mhm. Das heißt, die analytischen Bestandteile, das wird auch manchmal tatsächlich so falsch gedacht, wenn du, also ganz krass ist es, wenn du ein Dosenfutter, ja, was irgendwie über 70% Wasseranteil hast, wenn du da schaust, da sind ja nur 5% Fett drin und vergleichst das dann mit dem Trockenfutter. Ja, weil die Dosenfutter haben meistens sogar viel, viel mehr Fett als Trockenfutter. Also da musst du wirklich für einen Vergleich, musstest du es umrechnen auf die Trockensubstanz. Und wenn sie jetzt sagt, der Hund verträgt Fett nicht, dann muss sie halt aufpassen, dass bei einem Halbfeuchten es eigentlich mehr, also mehr erscheint, wenn sie es vergleicht.
Ist aber gar nicht.
Ja.
Für ihn
also das,
mehr
Fett. Das Trockenfutter mit 17% Fett, das normale Trockenfutter, hat einen geringeren Fettgehalt als das Soft-Trockenfutter mit 17% Fett.
Okay.
Ja. Lassen wir das mal so stehen.
Genau, aber sie schreibt noch so nett am Abschluss, ja. Der Hersteller macht viel Werbung und lockt mit Rabatten, das macht mich stutzig.
Okay, finde ich aber einen guten Abschluss, weil das haben wir jetzt noch nicht so konkret angesprochen, aber natürlich ist auch das ganze Erscheinen eines Herstellers, auch die Werbung, ist die seriös, ist die nicht seriös, ist die erlaubt, also viele gehen ja auch mal so ein bisschen über die Grenze hinaus. Ich finde, das macht schon auch einen Eindruck. Mhm. Ja? Genau, also insofern gilt das durchaus auch mit zu berücksichtigen, wie das ganze Auftreten ist.
Ein weiterer Deklarationsfall. Mhm. Auch Andrea tappt im Dunkeln. Mhm. Liebes Team, mich verunsichert immer wieder die Höhe des Rohascheanteils im Nassfutter und im Trockenfutter. Mhm. Ich weiß, was dieser Anteil ist. Beim Nassfutter gehe ich davon aus, dass ein Rohascheanteil kleiner als 2% eher einem höheren zu bevorzugen ist. Beim Trockenfutter möchte ich nicht höher als 8% gehen. Ich glaube, 10 bis 10 wäre akzeptabel, aber mir wäre das schon zu hoch. Mhm. Allerdings kann man wohl auch nicht sagen, je niedriger der Rohascheanteil, desto besser, weil dann möglicherweise Mineralien im Futter fehlen könnten. Sehe ich das richtig?
Ja, tatsächlich, grundsätzlich sieht sie das alles richtig. Also bin ich auch dabei, ja, 10% ist so, würde ich auch sagen, so die Obergrenze. Und der Ascheanteil, der Rohascheanteil, dahinter sind die Mineralstoffe zu sehen. Jetzt habe ich Zutaten, die auch von Haus aus einen höheren Ascheanteil haben können. Also gerade, was wir vorhin auch hatten, du kannst Fleischmehle in verschiedenen Qualitäten bekommen, mit mehr oder weniger Knochenanteil, also mit mehr oder weniger hohem Ascheanteil, was auch einen Einfluss auf die Verdaulichkeit insgesamt haben kann, ist aber natürlich jetzt nur eine Zutat von mehreren, von vielen. Das heißt, wenn man den Rohascheanteil verwendet, sollte man das auch im Kontext mit den verwendeten Zutaten sehen? Ja, sind da beispielsweise tierische Eiweißquellen verwendet oder habe ich viele pflanzliche Eiweißquellen, die jetzt auch für einen Fleischfresser nicht so ideal sind wie tierische Eiweißquellen? Und das so ein bisschen auch ja, im Kontext setzen. Ist aber, also ich persönlich, das ist jetzt nicht also ich beurteile ganz viele andere Dinge, bevor ich beim Ascheanteil lande. Und selbst da kann ich jetzt auch nicht irgendwie so laut Liste, zu hoch, weil letztlich muss man es tatsächlich dann auch am Tier beurteilen, wie die Verdaulichkeit ist. Und es ist
und
ja
der, wie du immer sagst, auch der Blick aufs Ganze, ne?
Ja, aufs Ganze. Und, ja, und auch bei der Verdaulichkeit, gucken, ne? Es ist jetzt, weißt du, ich sage immer, wenn der Hund jetzt zwei Haufen am Tag macht, oder drei, ist das jetzt kein gesundheitliches Kriterium, weil zweimal oder dreimal ist im Endeffekt ja eine unterschiedliche Häufigkeit, aber dreimal ist jetzt nicht ungesünder als zweimal so. Und da hätte aber auch sozusagen dieser eventuell Ascheanteil bzw. die Verdaulichkeit hat da einen Einfluss drauf. Und deswegen muss man das wirklich echt im Gesamten irgendwie anschauen. Natürlich von der Verpackung, natürlich wäre es gut, wenn man so, gerade weil es ja so unübersichtlich ist, dass man sich dann halt an einer Zahl festhält, dass man schon mal sagen kann, du bist raus. Ja, du gehst durch dein Regal und kannst dann sagen, die linke Seite ist raus schon mal, weil da ist, der Ascheanteil überschritten. Und der rechte Teil so, weil du einfach auch manchmal, glaube ich, wirklich überfordert bist, wo fange ich ihn überhaupt an?
Das ist der berühmte Strohhalm.
Aber nein, also sie sieht das alles richtig, und aber man muss es wirklich im kompletten Zusammenhang sehen, und das kann man nicht als Beurteilungskriterium allein verwenden. Mhm. Genau.
Der Tobias, der hat eine sehr nette Frage, beziehungsweise einen Fall.
Ja.
Den haben wir auch gerade in unserem Video auf unserem Napfcheck-Kanal, YouTube-Kanal behandelt. Mhm. Und zwar die Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen, die oft verheerende Ergebnisse haben können. Er schreibt, was halten Sie von Diätfutter für unseren Hund mit Blasensteinen? Der Urin ist seit der Umstellung top, aber unser Hund hat trotz korrekter Futtermenge laut Packung zugenommen. Und hat Hunger. Er bettelt viel mehr als vor der Umstellung. Wir füttern nun Futterzellulose bei. Okay. Ja, lieber Tobias, ich kann dir sagen, Sie sind nicht der Einzige mit dem Problem.
Ja, genau aus dem Grund haben wir tatsächlich so ein ganz Basisvideo gemacht, wie ich eigentlich die richtige Futtermenge für meinen Hund finde. Denn die Fütterungsempfehlung ist maximal ein Orientierungsanker für euch. Und von Gesetzes wegen ist es vorgeschrieben, dass man eine Fütterungsempfehlung macht, aber es ist nicht einheitlich für alle. Also manche Hersteller unterscheiden die Aktivität, haben wir ja auch gesehen beim Video. Manche Hersteller unterscheiden vielleicht noch, ob Leckerlis dazu gegeben werden, was eigentlich bei jedem Hund der Fall ist, wie möglicherweise vielleicht auch beim Tobias. Ich hätte da so eine gewisse Vermutung. Das heißt,
Tobias, haben Sie uns was unterschlagen?
Das heißt, und du hast natürlich wahnsinnig viele individuelle Faktoren auch, wo der Hersteller jetzt überhaupt nichts dafür kann. Ja, also wie aktiv ist mein Tier? Ist es kastriert? Ist es jung? Ist es alt? Lebt es alleine mit anderen Hunden, wo die sich ständig bewegen?
Also da, manche haben da schon Faktoren, wie jetzt gehe ich 30 Minuten Gassi oder 3 Stunden.
Ja.
Aber trotzdem ist die generelle Aussage, haben wir festgestellt,
du kannst
die Futtermenge um das Dreifache. Das ist
teilweise.
Sie,
ja, wir hatten
Sie können 150, Sie können aber auch 450
so
Gramm
ungefähr
füttern.
Ja, so ungefähr. Also deswegen, und auch hier, weil jetzt Tobias ja konkret fragt, was halte ich jetzt von dem Futter, wo die Fütterungsempfehlung für meinen Hund nicht passt. Und da kann der Hersteller nichts dafür. Also ihr dürft nicht die Verantwortung an den Hersteller an dieser Stelle abgeben, weil es ist immer noch, es seid immer noch ihr, die bestimmt A, welches Futter kriegt mein Hund und B, wie viel. Und ihr habt letztlich auch die Verantwortung, darauf zu achten, dass euer Tier eben nicht zu dick wird, es regelmäßig zu wiegen und dann auch die Futtermenge anzupassen. Mhm. Und dadurch, dass der Hersteller ja alles abdecken muss, ja, du kannst ja nicht, was hast du für eine Liste? Wir haben ja schon festgestellt, dass viele auch die Gruppendeklaration verwenden, weil der Platz gar nicht da ist. Jetzt überleg dir mal, wenn du noch alle, 20 Variablen, ist ihr Tier kastriert, ist es ja, nein, macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist ja eigentlich ganz einfach. Ich gebe die Fütterungsmenge, ich orientiere mich vielleicht eher am unteren Ende oder danach, ob mein Tier noch viel Leckerlis kriegt oder ob es sich viel bewegt. So, ja, dann fütter ich drauf los, sage ich jetzt mal, dann wiege ich mein Tier am Anfang in kürzeren Intervallen, vielleicht wöchentlich und überprüfe, stimmt die Futtermenge. Und dann passe ich an und wenn mit der Futtermenge, mit der euer Tier sein Gewicht hält, das ist seine individuelle Menge. Vielleicht braucht er trotzdem im Winter etwas mehr oder im Sommer oder whatever, je nach Bewegung, aber das ist sozusagen das Kriterium. Das heißt, ihr kriegt vom Hersteller nur eine grobe Orientierung und der Rest ist dann Aufgabe des Besitzers. Gut.
Wir haben noch eine Frage zum Abschluss.
Sehr gut.
Der Profilname ist hoffentlich nicht Programm, da steht nämlich Bad Listener.
Ich hoffe nicht.
Er oder sie möchte wissen, gibt es Inhaltsstoffe, die bei euch sofort zum Ausschluss führen würden?
Ich meine, so der Klassiker gibt es nicht mehr so oft, aber kommt ab und zu noch vor, vielleicht auch eher so im Ergänzungsbereich. Aber manchmal habe ich es auch schon in Dosen gesehen, ist Knoblauch. Also teilweise gibt es immer noch Futtermittel, wo Knoblauch drin ist. Und klar bringt jetzt ein bisschen Knoblauch im Futter dein Tier nicht sofort um, aber es ist definitiv giftig. Ja, es geht auf die roten Blutkörperchen, kann die zerstören, also auch nichts, was du jetzt deinem Tier anmerkst. Das wäre für mich jetzt ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn ich mir denke, A, warum mache ich das?
Wollte ich auch gerade fragen, was ist
warum,
der tiefere Sinn?
Ja, warum weiß ich das noch nicht? Also früher hat man das wohl auch als Geschmacksstoff oder als Geschmacksträger mitverwendet. Also es hat wohl eine Historie von Anno dazu mal, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz gibt es das immer noch. Also sowas, also wenn da wirklich zu, oder noch was, Kehlkopf, Gurgel. Das gibt es tatsächlich seit dem Barfen wieder vermehrt, auch als Kauartikel zum Beispiel, weil du bei konkret Kehlkopf oder Gurgel durchaus auch Anteile noch von der Schilddrüse mit haben kannst. Und das kann auch nur ganz bisschen mini sein, auch wenn dann gesagt wird, wir achten darauf, ohne Schilddrüse.
Und das erhöht dann die Schilddrüsenwerte.
Das ist wie wenn du Hormone fütterst. Mhm. Ja, und da gibt es auch genug Fallberichte dazu. Und es ist auch wirklich wurscht, ob du das jetzt roh fütterst oder in einer Dose. Also der Kochprozess in dem Falle zerstört diese Schilddrüsenhormone nicht. Und das ist dann gleichzusetzen, wie wenn du deinem Hund Tabletten geben würdest. Ja, und das kann dann tatsächlich zu einer Überfunktion der Schilddrüse, zu einer alimentären Hyperthyreose führen.
Das war ein schönes Abschlusswort.
Spannender Fall für mich. Aber das wären definitiv K.O.-Kriterien.
Was würdest du denn am Abschluss nochmal sagen?
Ja, genau. Also ihr seid nicht allein. Es ist ja ein Dschungel. Es liegt nicht an euch. Es wird immer unübersichtlicher. Aber für die Herangehensweise ist es eine Mal, sich die Deklaration anzuschauen, auch ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was muss wie deklariert werden, weil da könnt ihr überprüfen, ob der Hersteller auch seine Hausaufgaben gemacht hat, was ich schon finde, auch irgendwie dazugehört zu der ganzen Geschichte. Dann guckt ihr natürlich auch euch die Zutatenliste an, sofern sie für euch nachvollziehbar ist. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, entweder nachzufragen oder euch dann einfach für eine andere Lösung zu entscheiden. Und wenn ihr dann das Futter eurer Wahl gefunden habt, dann wird es gefüttert. Dann ist es noch nicht ganz zu Ende mit der Beurteilung, weil dann kommt es noch drauf an, die Beurteilung am Tier sozusagen. Schmeckt es? Wie geht es meinem Hund damit? Er sollte aktiv sein, das Fell sollte schön glänzen, das sagt was über die Fettqualität aus, über die verwendeten Fette. Der Output sollte gut sein, ja. Und genau, das sind sozusagen die Herangehensweise. Mhm. Und ja.
Ich würde sagen, wer jetzt immer noch unsicher ist nach dem Podcast, der kann sich ja hier in der Praxis beraten lassen, oder?
Ja, mir lag es gerade auf der Zunge. Also ich wollte schon sagen, wenn es jetzt, genau, wenn ihr nicht klarkommt oder da irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen werden möchtet, also das haben wir auch tatsächlich relativ regelmäßig, dass wir da auch einfach Unterstützung bieten, weil es auch wirklich komplex geworden ist, muss man sagen. Also früher war es einfacher. Muss ich echt sagen, es war früher einfacher.
Da hat der Hund sowieso das vom Tisch gekriegt. Also
okay,
bei meiner
hast du
Oma.
Jetzt gesagt. Genau.
Bei meiner Oma. Ich habe damit nichts zu tun.
Naja, gut.
Mit was geht es bei uns weiter, Julia?
Ja, ich würde vorschlagen, wir könnten uns ja doch mal das Thema Verdauung und auch Verdaulichkeit näher anschauen. Jetzt haben wir ja geguckt, wie erkenne ich ein gutes Futter? Und ihr habt gesagt, ihr müsst dann gucken, wie ist der Output? Wie verträgt euer Hund das? Also sage ich doch mal, machen wir Verdauung und Verdaulichkeit als nächstes Thema. Also wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns einfach wie immer gerne an die info@nafcheck.de oder schreibt uns eure Fragen über unsere Facebook- oder Instagram-Accounts. Und dann sage ich vielen Dank, liebe Manu, wieder für diesen heutigen Tag und sag ciao, servus
und baba. Tschüss.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.